Hallo, moin, hallo zu Hause. Dann knüpfen wir mal da an, wo wir letzte Woche, wo Sie letzte Woche mit Atle aufgehört haben, oder? Irgendwas vorher so technisch überlegt haben, so lange ist es nicht mehr bis zur Abschlussprüfung. Diese Woche sage ich was in dem Wie war die Woche Podcast dazu, wie ich mir das Ende der Vorlesung vorstelle. Wir haben nämlich Zeit und dann habe ich auch ein bisschen Spielraum. Ich habe Kapitel 12 total überarbeitet und auch in meine Beispiele mit reingeschrieben. Und wir haben Zeit. Wenn Ihnen jetzt schon was einfällt, nach dem Motto, eigentlich würde ich lieber jetzt schon so ein bisschen anfangen zu lernen und nicht erst 2 Tage vorher, sagen Sie es ihm. Sagen Sie mir, wenn Sie jetzt schon das Gefühl haben, ich würde gerne schon ein bisschen genauer wissen, worauf ich mich da einstellen muss, wie kann ich mich jetzt vorbereiten, welche Aufgabentypen sind wichtig, bla bla bla. Dann mache ich da jetzt schon mal Sonderfolgen zu, zur Klausurvorbereitung. Ansonsten erzähle ich was diese Woche im Podcast und wir haben jetzt ja Zeit, das heißt, Sie können mich zwischendurch noch einfach mit Fragen machen. Gut, ich sehe keinen Widerspruch. Okay, Abschlussparty ist auch in Planung. Das läuft alles. Dann wiederholen wir nochmal, worum es letzte Woche am Ende ging. Da haben wir einmal so einen Dimensionssatz, wo man einen Vektorraum sich anguckt mit einer orthosymmetrischen Sigma-Bilinearform. Dann hat man eine Dimensionsformel, die die Dimension des Raumes als Summe darstellt, nämlich mal einen Teilraum und den dazugehörigen Senkrechtraum. Und da möchte ich gerne einfach nur zur Wiederholung einmal fragen, was heißt es nochmal, dass eine Form orthosymmetrisch ist? Heute lernen wir nämlich noch mehr Wörter, deswegen ist es gut, wenn wir uns einmal sortieren. Was heißt nochmal orthosymmetrisch? Ja?
Also für zwei Vektoren V und W, falls F von V und W gleich 0 ist, dann ist auch F von W und V gleich
0. Sehr gut, vielen Dank. Heißt also, senkrecht stehen ist etwas, was wirklich in beide Richtungen gilt. Wenn ein Vektor auf einem Vektor senkrecht steht, dann in beide Richtungen, egal wie man das in die Form einsetzt, sodass also dieses senkrecht stehen auch wirklich okay ist als Anschauung. Und wir machen da keine Fehler. Vielen Dank. Das ist Orthosymmetrie. Und dann haben wir da so ein Zeichen im Lemma 11.16, nämlich zwischen dem Raum U und dem Raum U senkrecht. Da ist so ein Senkrechtzeichen, was auf dem Boden steht. Wofür steht das? Dieses Zeichen, was bedeutet das? Das ist jetzt das Senkrecht im Kontext von Bilinearformen, nicht im Kontext des Dualraums. Aber hier hat das ja nochmal eine besondere Bedeutung. Wenn ich zwei Teilräume von V habe und dann dieses Zeichen dazwischen mache, was bedeutet das?
Heißt, dass V die direkte Summe aus diesen beiden Teilräumen ist und gleichzeitig U senkrecht auf seinem senkrechten Raum steht.
Genau. Die Bezeichnung dafür ist orthogonale Summe. Vielen Dank, Sie haben das jetzt richtig erklärt, was das bedeutet. Dieses Zeichen ist eine Abkürzung dafür, dass wir gleichzeitig eine direkte Summe haben und dass die beiden beteiligten Räume senkrecht aufeinander stehen bezüglich der Form, die wir da haben. Bei U und U senkrecht ist es jetzt nicht so überraschend, aber bei anderen Räumen könnte ja interessant sein, dass es eben nicht nur eine direkte Summe ist, sondern sogar eine orthogonale Summe. Alles klar, dann sind wir da jetzt wieder halbwegs drin. Vielen Dank. Und wir gucken weiter zu den nächsten Wörtern. Ich habe ja gesagt, da kommen jetzt direkt ein paar neue. Und wir setzen also das Thema spezielle Eigenschaften von Linearformen fort. Vielleicht nicht alles auf einmal. So, wenn wir unsere Standardvoraussetzung haben, und wenn wir jetzt kurz den Spezialfall angucken, dass der Körperautomorphismus Sigma die identische Ablösung ist, sodass wir also einfach nur von einer Bilinearform F sprechen, dann kommen hier jetzt mehrere neue Begriffe, die bestimmte Eigenschaften festhalten, denen man häufiger in Anwendungen begegnet. Da gibt es dann so spezielle Gruppen, die sowas respektieren und so, bla bla bla. Symmetrisch ist eine Verstärkung von orthosymmetrisch. Bei Orthosymmetrie verlangen wir nur dann, dass der Formwert gleich ist, wenn er zufällig 0 ist. Und für die anderen Formwerte setzen wir nichts voraus. Bei Symmetrie sagen wir, es soll grundsätzlich egal sein, in welcher Reihenfolge man die Vektoren einsetzt bei der Form. Da soll immer dasselbe rauskommen. Symmetrie ist irgendwie naheliegend, das so zu nennen. Schiefsymmetrie oder Alternation sagen wir, Das heißt, wir nennen die Form schiefsymmetrisch oder alternierend, genau dann, wenn beim Einsetzen in der anderen Reihenfolge sich das Vorzeichen ändert. Bei sehr vielen Körpern macht das was aus, da kommt dann wirklich ein anderer Formwert raus. Bei Körpern der Charakteristik 2 ist es egal. Da macht es nichts, wenn man ein Minuszeichen davor setzt, weil da jedes Element gleich seinem additiven Inversen ist. Das ist also ein Fall, wo Schiefsymmetrie und Symmetrie zusammenfallen. Normalerweise sind das unterschiedliche Konzepte. Und dann gibt es noch den Fall symplektisch. Da steht jeder Vektor auf sich selbst senkrecht. Ansonsten gibt es da keine weitere Einschränkung. Sieht erstmal nach einer etwas komischen Eigenschaft aus. Und jetzt möchte ich einfach nur mal so in die Runde fragen, welche dieser Eigenschaften kann man vielleicht wie an Gramschen Matrizen erkennen? Oder wie wirkt sich auch eine Gramsche Matrix aus auf deren Gestalt, wenn eine Form eine dieser Eigenschaften hat? So, das ist die eine Frage, die man sich stellen kann. Die andere ist, wie man an einer Gramschen Matrix sofort sehen kann, dass so eine Eigenschaft nicht erfüllt. Das kann ja auch so ein Blick und der sagt einem, das gilt nicht. Was für Ideen haben Sie da? Oder was erscheinen für Matrizen vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie sich diese Eigenschaften angucken? Ganz simpel.
Wenn die Gramsche Matrix symmetrisch ist, dann ist auch die Linearform symmetrisch.
Klingt erstmal gut, oder? Genau, für mich auch. In der Gramschen Matrix sehen wir die Einträge für die Basisvektoren. Da hätten wir dann auf jeden Fall Symmetrie. Da wäre egal, wie rum man die einsetzt. Und wie kommt man dann drauf, dass es für alle Vektoren egal ist, wie rum man die einsetzt? Was braucht man da noch? Der Gedanke ist ja gut. Ist ja auch immer schön, wenn es reicht, etwas an einer Basis zu überprüfen. Ne? Machen wir oft. Aber da brauchen wir jetzt tatsächlich noch was. Was ist das, was wir dann noch brauchen? Ja.
Vielleicht könnte man die normale Matrix betrachten, also die transformierte Matrix, und dann die Einträge vergleichen, wollte man nicht nur die Diagonale vergleichen.
Na, das ist ja, dass man guckt, ob die Matrix symmetrisch ist. Also das ist quasi schon passiert. Wir haben der Matrix jetzt schon angesehen, dass sie symmetrisch ist. Da gibt es verschiedene Arten, das zu machen, haben Sie recht. Aber die Frage ist, warum das ausreicht. Denn dann haben wir ja diese Eigenschaft, die da steht, noch nicht für alle Vektoren im Vektorraum überprüft, sondern nur für Basisvektoren. Und der Kollege hat die Vermutung, dass das reicht. Ich ehrlich gesagt auch, aber die Frage ist, warum?
Da hinten. Wenn sich jeder Vektor wieder als Linearkombination aus diesen Basisvektoren darstellen lässt und das dann eben dementsprechend.
Plus, jetzt brauchen wir noch eine Sache.
Eindeutige Linearkombination.
Nee, der Kollege daneben?
Eindeutig.
Nein? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Eigenschaft von Linearformen zusammen mit der Darstellbarkeit in der Basis. Und dann ist alles super. Also, was fehlt noch? Die beiden BLFs, die Rechenregeln. Wenn man die Vektoren in einer Basis darstellen kann, aber man diese Rechenregeln nicht hat für die Linearform, nützt es einem nichts. Man braucht beides. So, das heißt, das sind unsere Zutaten. Symmetrische Gramsche Matrix sagt uns, die Form ist symmetrisch, weil man Vektoren mit der Basis darstellen kann und weil wir die Rechenregeln BLF1 und BLF2 haben. Okay, das haben wir also geklärt. Wie ist es mit Schiefsymmetrie? Kann man da auch irgendwas an der Matrix sehen? Oder sehen, dass irgendwas schief geht? Wie ist es da? Schief geht, haha. Ja.
Dann betrachtet man wieder die transformierte Matrix, nur wieder über und unter diagonal die Einträge. Und da müssen dann überall, wo oben Pluszeichen stehen, und Minuszeichen stehen, und wo Minuszeichen stehen, müssen oben Pluszeichen stehen oder halt nur.
Genau. Das heißt, das wäre so ein erster Anhaltspunkt. Man überprüft in der Matrix, ob da die Eigenschaft wenigstens erfüllt ist. Wenn es da schon schief geht, hat man verloren. Und dann kann man hoffen, dass genauso mit der Darstellung und mit den Rechenregeln das dann rauskommt. Man kann da also einiges sehen. Und bei symplektischen Formen, da kann man erstmal nur hoffen, dass man, also da muss ja für die Diagonaleinträge in der Gramschen Matrix stimmen, dass da jeweils nur entstehen. Ansonsten ist erstmal unklar, ob man das an der Gramschen Matrix sofort erkennen kann. Aber man hat einen ersten Anhaltspunkt. Also hat man so einen, wenn das nicht gilt, dann kann die Form auf keinen Fall symplektisch sein. Jetzt kommt die nächste Spezialisierung. Ich habe ja schon gesagt, dass die Charakteristik des Körpers hier manchmal eine Rolle spielt. Zum Beispiel dann, wenn wir zwischen symmetrisch und schiefsymmetrisch unterscheiden wollen. Und auch hier bei der nächsten Definition ist das so, orthogonal nennen wir eine Form nämlich genau dann, wenn sie gleichzeitig symmetrisch ist und der Körper, über den wir arbeiten, nicht Charakteristik 2 hat. In Kapitel 12 spezialisieren wir das Ganze noch weiter, das ist noch anwendungsorientierter, da gucken wir uns überhaupt keine endlichen Körper mehr an, das heißt, dass sowas wie Charakteristik 2 dann auch keine Rolle mehr spielt. Aber hier für den Moment möchte ich gerne noch allgemein bleiben.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Was ist nochmal Charakteristik 2?
Charakteristik 2 heißt, dass wenn ich das 1-Element des Körpers nehme und das zu sich selbst addiere, dass dann 0 rauskommt. Das kann passieren. Zum Beispiel ist das so im Körper Z modulo 2Z, dem, zu diesem Restklassenkörper, der hat nur 2 Elemente. Wenn ich da das 1-Element zu sich selbst addiere, kommt 0 raus. Und davon gibt es noch mehr, auch größere. Und diese Körper haben die Besonderheit, dass man da sozusagen kein Vorzeichenwechsel hat. Jedes Element ist zu sich selbst additiv invers. Das ist ein bisschen komisch, geht gegen unsere Intuition erstmal, wenn wir das noch nicht so lange gemacht haben. Aber da das vorkommt in der Mathematik, muss man solche Sonderfälle eben mit beachten. Und manchmal gelten Rechenregeln nicht für Körper der Charakteristik 2.
Und die
reellen
Zahlen, die komplexen Zahlen, die haben Charakteristik unendlich?
Null.
Null.
Genau. Vertiefen wir in der Algebra. Hier habe ich, glaube ich, nur kurz angedeutet, dass es halt so eine Zahl gibt, so eine kleinste Zahl derart, also dass es entweder eine solche kleinste natürliche Zahl gibt, derart, dass wenn man das 1-Element so oft aufaddiert, 0 rauskommt, oder es gibt das nicht, so wie in R und C, diese Beispiele sind wichtig, da haben Sie recht, da sagt man dann, die Charakteristik ist 0. Und in den Anwendungen später, da ist das unser Hauptfall, aber das andere gibt es halt auch. Und in der Algebra zeigen wir, dass die Charakteristik 0 ist oder eine Primzahl und wir gucken uns diese Fälle genauer an, bla bla bla, aber nicht jetzt. Sondern da sehen wir uns dann im Winter und haben dann damit Spaß. Ich hatte gerade noch eine Nebenbemerkung im Kopf, jetzt ist sie weg, vielleicht kommt sie gleich wieder. Der nächste Spezialfall ist der unitären Linearform. Das ist jetzt eine Situation, wo Sigma eben gerade nicht die identische Abbildung auf K sein soll. Es könnte also zum Beispiel sowas sein wie der Körper C mit der komplexen Konjugation zum Beispiel. Und das ist auch das Beispiel, was ich immer im Hinterkopf habe hier. Unitär nennen wir eine Form nämlich genau dann, wenn der Automorphismus Sigma zweimal angewendet Identität ist, und ein Beispiel dafür ist die komplexe Konjugation, und wenn gleichzeitig für alle Vektoren gilt, dass wenn ich in der Form die Reihenfolge vertausche, dass dann der Wert der gleiche ist, aber man wendet den Körperautomorphismus drauf an. Würde also in C mit komplexer Konjugation bedeuten, dass wenn ich die Einträge vertausche, dass dann das, was rauskommt, das ursprüngliche ist, aber komplex konjugiert. Das ist die Rechenregel für unitäre Bilinearformen. Man nennt die auch manchmal Hermite, nach Charles Hermite. Da das schwieriger auszusprechen ist, sage ich meistens unitär. Und dann gibt es noch so eine Bezeichnung für Vektorräume mit solchen Formen, einfach als Abkürzung, damit man nicht jedes Mal sagen muss, bla 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 bla, ganz viel Vorgeplänkel und die Form F soll eine so und so geartete Form sein, sondern man sagt dann einfach zum Beispiel symplektischer Raum. Symplektischer Raum heißt dann, ich habe 2 Komponenten, den Vektorraum V, zu dem dann ein Körper K gehört, bla bla bla, und eine Form F. Und bei einem symplektischen Raum meine ich dann halt, dass die Form F symplektisch ist. Bei einem unitären Raum zum Beispiel würde ich dann meinen, dass die Form unitär ist. Das heißt, es ist eine Abkürzung dafür, dass man so ein Gesamtpaket hat, Vektorraum über einen Körper K, bla bla bla, mit so einer entsprechenden Form, mit dieser besonderen Eigenschaft. Das ist auch wieder was in Anwendung vorkommt und dann ist gut, wenn Sie das schon mal gehört haben. Und wir beschließen Kapitel 11, indem wir uns noch ein paar Besonderheiten für manche dieser Formen angucken und indem wir uns spezielle Basen anschauen. Ich gucke mal, was mein Spickzettel sagt. Denn das Thema schöne Basen oder schöne Matrizen ist ja eins, was uns die ganze Zeit begleitet hat und genauso wie man schöne Abbildungsmatrizen bekommt, wenn man zum Beispiel eine Basis aus Eigenvektoren findet oder etwas, was nah dran ist. Genauso kann man hier in Bezug auf Formen sich überlegen, was da schöne Basen sind. Und da haben Sie letzte Woche ja auch schon Wörter zu kennengelernt. Stimmt's? Ich war zwar nicht dabei, aber ich bin mir sehr sicher, dass das eingeführt wurde. 2 Typen von Basen müssten Sie eigentlich kennengelernt haben, also Wörter, die besondere Basen beschreiben, die sich jetzt Bezug auf solche Formen schön verhalten, in dem Sinne, dass die Gramm'schen Matrizen übersichtlich sind. Dazu wollen wir jetzt noch was machen. Deswegen wiederholen wir noch mal kurz, was da los ist. Ja?
Orthonormal.
Orthonormal? Was? Orthonormalbasis, genau. ONB. Kürze ich das immer ab. Was macht denn so eine Orthonormalbasis? Irgendwas Gutes. Genau, Ortho, worauf deutet das Wort Ortho hin?
Senkrecht.
Auf senkrecht stehen, genau. Und der Kollege nebenan, was hatten Sie
da? Ja, normal, dass das normiert ist.
Nochmal bitte?
Dass es normiert ist.
Genau, normal kann man sich merken wie normiert im Sinne von irgendwas wird eins des Körpers. Das ist normalerweise das, was man da meint. Genau. Eine Ortho-Normalbasis hat die Eigenschaft, dass dort die Basisvektoren mit sich selbst den Formwert eines Körpers haben und dass sie, wenn sie unterschiedlich sind, aufeinander senkrecht stehen. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Gramsche Matrix aussieht. Das ist alles sehr übersichtlich, viel schöner geht es nicht. Manchmal klappt das nicht ganz. Es gibt etwas, was fast genauso gut ist. Das war die andere besondere Basis. Wie hieß die nochmal? Genau, Orthogonalbasis. Da verliert man die Normierung. Kann nämlich sein, dass man nicht normieren kann. Und bitte überlegen Sie, wenn Ihnen das nicht sofort klar ist, wie es passieren kann, dass man Vektoren nicht normieren kann, in dem Sinne, dass sie mit sich selber einen Formwert 1 haben. Manchmal geht das nicht. Wie könnte das passieren? Aber man hat immer noch, dass die Basisvektoren paarweise aufeinander senkrecht stehen, die unterschiedlichen, sodass man also als Gramsche Matrix immer noch eine Diagonalmatrix kriegt. Das ist immer noch ziemlich super. Und ein Thema des nächsten Kapitels wird sein, alles in einen Topf zu werfen und Basen zu finden, die gleichzeitig auf verschiedene Arten toll sind. Also zum Beispiel gleichzeitig Orthogonalbasis für irgendwas und aus Eigenvektoren bestehend zu irgendeiner Abbildung, die uns auch noch interessiert. Da versuchen wir sozusagen alles gleichzeitig schön und übersichtlich zu machen. Beginnen wir damit, dass wir uns überlegen, bei einer unitären oder orthogonalen Sigma-Bilinearform, dass wenn die nicht total seltsam ist, also sehr ausgeartet in dem Sinne, dass alles aufeinander senkrecht steht, dass man dann einen Vektor findet, der nicht auf sich selbst senkrecht steht. Okay? Das heißt, wir suchen jetzt in Lemma 1117 einen Vektor, der die Eigenschaft hat, dass der Formwert mit sich selbst nicht die Null des Körpers ist. Und das wird dann später im nächsten Resultat ein Ausgangspunkt sein, um ganz konkret eine Orthogonalbasis zu basteln. Das ist dann auch wie eine Bastelanleitung, was wir da machen. Gut, jetzt muss ich einmal kurz hier umschalten. Ich fange mal rechts an heute. Und wir sind bei Lemma 11.7. Thank you. beiden sind so im Körper das Produkt, das Einzelelement des Körpers gibt. Ich habe also jetzt Vektoren gefunden, die zusammen den Formwert 1 haben. Das ist dann gleich beim Rechnen ganz praktisch. Was passiert, wenn ich umdrehe? Vielleicht brauche ich ja gleich auch nochmal den Formwert in die andere Richtung. Na, die Voraussetzung sagt, dass die Form unitär oder orthogonal ist. Im orthogonalen Fall passiert beim Umdrehen gar nichts. Im unitären Fall muss ich Sigma anwenden. Aber Sigma ist ja ein Körperautomorphismus und Körperautomorphismen lassen immer die 0 und die 1 des Körpers fest. Das heißt also, dass in diesem Fall tatsächlich egal ist, wenn ich da einsetze, weil das Einzelelement des Körpers ist. Für diese Vektoren verschiedene clever gewählte Kombinationen einsetzt und dann ausrechnet und benutzt, dass man die Werte kennt. Das ist jetzt die Idee. Wir nehmen also gleich an, dass das Lemma falsch sei, dass also doch jeder Vektor auf sich selbst senkrecht steht, dann rechnen wir ein bisschen rum und benutzen die Vorarbeiten, die wir schon gemacht haben. Bevor wir das tun, möchte ich ein bisschen einschränken, wie die Situation überhaupt aussehen kann. Ich möchte also quasi einmal aufsetzen, wie die Rechnung gleich aussehen. Dafür brauche ich zwei Körperelemente, Delta 1 und Delta 2. Die sollen beide von 0 verschieden sein. Und das heißt im Extremfall, nämlich dann, wenn der Körper so klein ist, wie es überhaupt nur geht, wenn er nur zwei Elemente hat, dass sie dann auch gleich sein dürfen, aber ansonsten setze ich nichts weiter voraus. Sie dürfen gleich sein, sie dürfen verschieden sein, aber sie sollen nicht 0 sein. Und jetzt bastle ich eine Linearformation aus U' und aus W mit diesen Koeffizienten und schreibe einfach einmal hin, was da rauskommt. Das ist dann quasi unsere Basisrechnung, mit der wir weiterarbeiten und wo wir Dinge einsetzen. Wir rechnen F von Delta 1 mal U' plus Delta 2 mal W mit sich selbst. Kriegen wir hoffentlich spezielle Infos darüber. Jetzt kommen einfach BF1 und 2. Und es dröselt sich auf in Delta 1 mal Delta 1 Sigma mal F von U'. Das ist der Teil, der rauskommt, wenn ich hier den ersten Summanden nehme und hier den ersten Summanden. Und dann Delta 1 rausziehe, vorne passiert nichts, hinten muss ich Sigma anwenden, das ist BF2. Das habe ich jetzt einfach alles auf einmal getan. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nächste Möglichkeit, ich nehme hier den ersten Summanden und hier den zweiten, dann ziehe ich vorne Delta 1 raus, hinten Delta 2 mit Sigma dran und U' und W bleiben stehen. Dazu gehört Delta 1, das kommt mit Sigma raus und die stehen nur so rum, weil die halt schöner finde, wenn 1 zuerst kommt. Das ist total gut, das ist kein Grund. Haben Sie auch noch eine Frage? Soll ich das nochmal erklären? Angenommen, das Lemma sei falsch. Dann wären jetzt plötzlich ganz viele Leute null. Denn dass das Lemma falsch ist, heißt ja, dass doch jeder Vektor auf sich selbst senkrecht steht. Hier steht zweimal der gleiche Vektor, das heißt, das ist dann sofort null. Dieser Spaß wird null, der Spaß da hinten wird null und von oben können wir einsetzen, dass das und das 1 ist. Das heißt, unter der Annahme, die da steht, vereinfacht sich diese Gleichung total schnell. Einsetzen in die Gleichung, die gibt 0, plus Delta 1 zu Sigma. Jetzt benutze ich, dass mein Körpercharakteristik 2 hat. Vorzeichen spielen keine Rolle. Das heißt also, Delta 1 und minus Delta 1 sind dasselbe. Wir haben rumgerechnet, wir haben die Binärformrechnungen ausgenutzt, die Voraussetzungen, orthogonal oder unitär, und dann haben wir irgendwie clever eingesetzt. So, mehr hat's. Und das wird gleich eine Zutat sein im Beweis des nächsten Satzes, wo wir mit Induktion argumentieren und wo wir das dann in einem der Beweisschritte benutzen werden. Ja.
Ich verstehe nicht. Jetzt ist Sigma ungleich der elliptische Adressierung. Brauchen wir das plötzlich schreiben?
K-Charakteristik 2, F ist unitär und bei der Definition von unitären Formen steht, dass Sigma nicht die elliptische Abbildung ist. Das gehört damit dazu. Bei einer unitären Form ist Sigma nicht die elliptische Abbildung, aber Sigma Quadrat schon. Das steht in der Definition. Wenn es da nicht sichtbar ist, dann zeige ich das nochmal. Doch, es steht da. In der Mitte, Sigma ist nicht identische Abbildung. F heißt unitär genau dann, wenn Sigma Quadrat identisch ist. Also das heißt Sigma nicht, Sigma Quadrat schon. Und das habe ich jetzt da oben benutzt. Das Sigma Quadrat identische Abbildung, das haben wir interessanterweise nicht da reingesteckt in diese Richtung. Dann gucken wir doch mal, was als nächstes passiert. Ich habe ja schon gesagt, dass es jetzt eine Zutat wird im nächsten Beweis mit Induktion über die Dimension des Vektorraums. Da haben wir also die gleichen Voraussetzungen. Wir haben wieder eine Sigma-Binärform, die orthogonal oder unitär sein soll. Und jetzt zeigen wir, dass es eine Orthogonalbasis gibt. Das ist doch schon mal toll. Also wenn wir nach vorne anfangen, finden wir immer eine Orthogonalbasis. Das heißt, es ist immer möglich, eine gramsche Matrix zu finden, die diagonal gestellt hat, was super ist zum Rechnen. Und es wird sogar noch ein bisschen besser, wenn Ihnen jemand irgendeinen Vektor gibt, der nicht auf sich selbst senkrecht steht, dann finden Sie immer eine Orthogonalbasis, wo dieser Vektor einer der Basisvektoren ist. Und wir sehen sogar gleich eine Bastelanleitung, wie man das macht. Das ist der nächste Satz. Und da muss ich nicht wischen, sondern kann einfach gucken, ob sie schon halbwegs bereit aussehen und auf die andere Seite setzen. Dieser Spezialfall ist also gleichzeitig langweilig, aber auch gut für uns, weil wir nichts zu tun haben. mit sich selbst vom Wert 0 hat, eine solche Basis, die den enthält, ja. Denn es gibt ja keinen Vektor. Also die Voraussetzung ist nie erfüllt, deswegen ist da auch. Tatsächlich weiß man ja, das ist vielleicht wichtig, das hier nochmal zu wiederholen. Jeder von 0 verschiedene Vektor liegt in einer Basis. Okay, weg von dem Spezialfall. V soll jetzt nicht das Radikal sein, sodass das Lemma von vorher anwendbar ist. Und dann machen wir Induktion über die Dimension von V. Und der erste Fall ist die Dimension von V 1. Wem reicht es nicht, wenn ich das so beschreibe? Seid ihr das richtig für Vektorräume kleiner Dimensionen? in den Senkrechtraum von U.
Nicht damit zu tun, welche Vektoren wir einsetzen. Und wenn die Form
symmetrisch ist, dann behält sie diese Eigenschaft, auch wenn wir einschalten, woher die Vektoren kommen. Das heißt, es ist der Form herzlich egal, genau so unitär. Und wenn die Form diese Eigenschaft einmal hat, dann behält sie die, wenn wir das einschränken und nicht alle Vektoren aus V zulassen. Das bedeutet also, dass die Form F, wenn wir sie einschränken, immer noch orthogonal oder unitär ist. Und damit haben wir alles an Voraussetzungen, was im Satz steht. Und der Raum hat eine kleinere Dimension als V. Das heißt, wir können tatsächlich ohne groß zu arbeiten, wir müssen nur einmal hingucken und aufpassen, dass wir nichts übersehen. Und dann können wir den Satz für diese eingeschränkte Form benutzen und bekommen eine Orthogonalbasis für den Raum senkrecht, für die eingeschränkte Form.
Bis man am Ende bei einem Raum übrig, also
stehen bleibt, der so klein ist, dass man da irgendwie mit der Hand eine Orthogonalbasis finden kann, und dann ergänzt man nach und nach die Vektoren, die man vorher durch diese orthogonalen Summen irgendwie losgeworden ist. Es ist also wirklich wie, ja, wie eine Bastelarbeit. Mehr habe ich zu diesem Sachen momentan auch gar nicht zu sagen. Okay, so kann man das machen. Und die Voraussetzungen, die wir da haben, orthogonal oder unitär, die sind da, wo man das anwenden möchte, häufig erfüllt. In Kapitel 12 machen wir, wie gesagt, alles noch ein bisschen spezieller und anwendungsorientierter. Da kann man dann all diese Sachen immer benutzen. Dann gucken wir, was als nächstes passiert. Ich möchte zum Schluss noch den Begriff der Isometrie einführen. Und hier kommt direkt der Warnhinweis: Wörter wie Isometrie oder isometrisch werden nicht immer einheitlich benutzt. Ich falle da auch manchmal drauf rein, dass ich dann lese, irgendwas ist eine Isometrie, und dann merke ich irgendwo unterwegs, dass die Leute bei dem Wort mehr meinen in der Definition als ich zum Beispiel oder auch andere. Und dann verstehe ich also irgendwelche Argumente nicht oder glaube irgendwas nicht, weil ich denke, wieso, Moment, eine Isometrie muss doch gar nicht das und das erfüllen, bis ich dann merke, ja doch, bei den Autoren halt schon. Das also ein bisschen Vorsicht angebracht. Gucken wir, was es in dieser Vorlesung bedeuten soll. Wir haben da also die Voraussetzungen, die wir immer haben, mit einem Automorphismus Sigma von Körper K, mit einer Sigma-Binomialform. Und jetzt kommt noch ein zweiter endlich erzeugter K-Vektorraum ins Spiel, der W heißen soll. Und auf dem soll halt auch eine Sigma-Binomialform geben. Die heißt jetzt G. Die Idee ist also, so wie irgendwann schon mal in dieser Vorlesung, wo wir ja auch nicht immer nur einen Vektorraum V hatten, sondern da hatten wir auch ganz häufig zwei, V und W, und die durften gleichzeitig oder verschieden. So ist es jetzt hier auch. Aber der Spaß wird größer, weil wir jetzt nicht nur V betrachten, sondern V mit so einer Form F. Und wir betrachten nicht nur W, sondern W mit so einer Form G. Okay. Jetzt haben wir einen Homomorphismus Phi von V nach W, und jetzt werfen wir alles zusammen. Wir sagen nämlich, dass Phi eine Isometrie ist von dem Raum V mit der Form F hinein in den Raum W mit der Form G. Genau dann, wenn diese Formen sozusagen respektieren, was die Abbildung Phi macht. Damit ist gemeint, dass egal ist, ob ich die Ursprungsvektoren V1 und V2 nehme und den Formwert unter F ausrechne, oder ob ich die Bilder unter Phi betrachte und den Formwert mit G ausrechne. Heißt also, dass diese Abbildung Phi sich mit den Formen verträgt. Das ist das, was Isometrie bedeutet. Und jetzt ist der Warnhinweis angebracht, wenn ich nicht nur von einer Isometrie spreche, sondern wenn ich sage, dass zwei Vektorräume über K isometrisch sind, dann meine ich ein bisschen mehr, als dass es eine Isometrie gibt. Ich meine nämlich auch noch, dass es eine bijektive Isometrie gibt. Das heißt, insbesondere müssen die beiden Räume die gleiche Dimension haben. Okay, das ist stärker. Warnhinweis habe ich schon gemacht. Beispiel sehen wir auch gleich, aber zuerst dachte ich, dass ich einmal festhalte, und das ist eine kleine Übung für Sie, die genauso funktioniert eigentlich wie das, was wir vorhin besprochen haben, als es darum ging, wie man Eigenschaften an Gramschen Matrizen sieht. War also gut, dass wir da so ein bisschen drüber geredet haben. Man kann mit wenig Aufwand überprüfen, ob ein Homomorphismus eine Isometrie ist. Es reicht, wenn man sich Basisvektoren anguckt, und das heißt, wenn man Gramsche Matrizen hat. So, auf der einen Seite kann man dann wirklich die Werte für die Basisvektoren ablesen, ist super einfach. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen rechnen, weil man nämlich weiß, ob die Vektoren, also ob die Bilder der Vektoren dann selber vertreten sind in der Basis, die man für die andere Gramsche Matrix zum Aufstellen benutzt hat. Das heißt, ja, da ist dann vielleicht noch ein bisschen Rechenaufwand, aber auf jeden Fall spart man sich auf der einen Seite Rechnungen. Das steht in Lemma F19. Wenn ich mit einer Basis B von V anfange und habe alle Voraussetzungen so wie vorher, das heißt, ich habe eine Form F auf V, eine Form G auf W, bla bla bla, alles über den Körper K und einen Homomorphismus Phi von V nach W, dann reicht es, dass das mit der Verträglichkeit mit der Form für alle Pärchen von Basisvektoren erfüllt ist. Und der Grund ist der, den wir vorhin schon besprochen haben, das muss man sich halt noch einmal überlegen und ordentlich hinschreiben, das ist eine Übungsaufgabe für Sie, das zu machen. Und wir gucken uns gleich mit einem Beispiel an, wie das praktisch aussieht. Okay? Das ist das nächste, was wir hier zusammen machen. Da wische ich ein bisschen, dann können Sie einmal in sich gehen und sich die Idee für die Lösung schon mal aufschreiben, denn nach dem, was wir hier jetzt schon besprochen haben, ist, glaube ich, klar, das geht. Haben Sie zu dem Lehrer Fragen? oder zur Definition von Isometrie, bevor wir dann gleich ein Beispiel rechnen. Der Begriff ist irgendwie schon wieder natürlich, wenn man guckt, wo wir herkommen. Wir schauen ja immer nach Verträglichkeit und so, aber der Warnhinweis ist angebracht, dass man aufpassen muss, ob Leute, wenn sie isometrisch schreiben, meinen, dass es eine bijektive Isometrie gibt oder einfach nur irgendeine Isometrie. Gerade die ich ein bisschen plastischer machen kann, warum die Verträglichkeit mit den Formen gut ist. Wenn wir für den Moment uns auf den Standpunkt stellen, dass wir diese Formen manchmal benutzen, um sozusagen geometrische Zusammenhänge auszudrücken. Wir haben den Zusammenhang ja immer, wenn wir sowas sagen wie Dinge stehen senkrecht aufeinander zum Beispiel. Nehmen wir mal nur das. Die Formen zu respektieren heißt doch zum Beispiel, dass wenn zwei Vektoren in V bezüglich F senkrecht aufeinander stehen, dass dann die Bilder bezüglich der Form G senkrecht aufeinander stehen. So kann man vielleicht sich so ein bisschen klar machen, warum diese Verträglichkeit mit den Formen für uns eine Relevanz hat. Also warum es Anwendungskontexte gibt, in denen man genau das haben möchte. Eine Verträglichkeit mit sowas wie geometrischen Strukturen. Dann gucken wir uns das Beispiel an. Ich habe ein bisschen Tafelplatz, ich kann also da mehr Rechnungen machen, immer dann, wenn Sie das möchten. Aber erstmal gucken wir einfach los. Der Vektorraum, den wir uns anschauen, ist R². Und jetzt haben wir da zwei Formen. Die eine Form ist durch eine gramsche Matrix gegeben, die andere auch. Und die Basis, also wir haben zwei Basen, einmal die geordnete Standardbasis, B-Hut. Gut, das ist langweilig. Und dann haben wir noch eine etwas interessantere Basis, C-Hut, die aus den Basisvektoren 1, 1 und 1, 0 besteht. Und jetzt haben wir zwei gramsche Matrizen. Die Form F hat bezüglich der Standardbasis die gramsche Matrix 1, 3, 0, 1. Wir gucken gleich mal, was diese Matrix uns sagt, was sie uns nicht sagt. Und G auf dem Vektorraum B, der gleiche ist, hat bezüglich dieser anderen interessanten Basis C gut die gramsche Matrix 1, 0, 3, 1. So, also genau die transformierte von der anderen. Die Vektoren, die habe ich noch irgendwie bezeichnet, damit das gleich beim Rechner nicht so nervig ist. Aber ich möchte vorher einmal das Spiel spielen, was sehen wir an der Matrix? Ich gehe also zurück zum Anfang der Vorlesung. Was sehen wir in diesen gramschen Matrizen, was F und G so für Eigenschaften haben oder eben nicht haben? Was können Sie da sehen? Ja?
Weder symmetrisch noch schiefsymmetrisch.
Genau. Orthosymmetrisch vielleicht wenigstens. Kann man an einer gramschen Matrix Orthosymmetrie sehen? Oder kann man sehen, dass sie verletzt ist? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten da? Genau, beim Transformieren muss die 0 wieder an der gleichen Stelle stehen. Ne? Orthosymmetrie heißt ja genau das. Wenn da in der einen Richtung eine 0 steht, dann muss andersrum da auch eine 0 stehen, also quasi gegenüberliegend von der Hauptdiagonale an der entsprechenden Stelle. Ist das hier so? Nee, genau. Das heißt, man kann durch einen Blick auf die Matrizen sehen, dass diese beiden Formen nicht mal orthosymmetrisch sind. Das war nur zum Üben. Jetzt kommt noch der Homomorphismus Phi, von dem wir überprüfen wollen, ob das eine Isometrie ist. Und der Homomorphismus Phi macht Folgendes. Der erste Standardbasisvektor wird auf sich selber abgebildet und der zweite, 0, 1, wird auf 1, 1 abgebildet, also auf den ersten Basisvektor aus der Basis C. Soweit, so. Nichtssagend erstmal. Und jetzt überprüfen wir, dass das eine Isometrie ist, und zwar indem wir eben nicht alles für alle Vektoren ausrechnen, sondern wir gucken nur für die Basisvektoren nach. Da haben wir also insgesamt nur 4 Kombinationen nachzuprüfen mit Lemma 11,19. Das erleichtert uns da jetzt schon mal die Arbeit. Die Standardbasisvektoren nenne ich B1 und B2. Die anderen haben schon Namen, die heißen C1 und C2. Und dann gucken wir uns einfach alle Kombinationen an. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber wir machen das einfach. Zum Glück sind die Werte auch nicht so schwierig. Wir gucken also einfach nach. F von B1, B1 ist 1, das sehen wir in der Gramschen Matrix für die Form F. Jetzt bilden wir B1 ab, dann haben wir also B1 Phi und gucken jetzt unter der Form G, was da rauskommt, B1 Phi mit sich selber. Und dann sehen wir, das ist ein Tipp wieder, B1 Phi ist nämlich B1 selber und das ist C2, also muss da stehen G von C2, C2 und nicht C2, C1. So muss es aussehen. Ich mache einmal kurz die Tafel da an, das ist die rechte. Da steht meine Korrektur, das ist das, was ich gerade gesagt habe, für die, die das Video gucken. Okay, und G von C2, C2, da gucke ich in die Gramsche Matrix für G, ist 1. Das heißt, das Ergebnis, was da steht, ist richtig, nur der Index war falsch. Als nächstes gucke ich mir die nächste Kombination an, F von B1, B2. Da gucke ich in die Gramsche Matrix für F und sehe, dass da 3 steht. Dann wende ich auf B1 und B2 Phi an, rechne aus, was da rauskommt, gucke mir dann den entsprechenden Formwert von G an. Und das ist hier glücklicherweise so, dass es immer alles schnell aus der Matrix ablesbar ist. Da muss ich also nicht so wahnsinnig hier rumrechnen. Sonst muss man manchmal noch eine Linearkombination hinschreiben und so. Hier ist es extra alles ganz einfach gewählt. Und indem ich also bei diesen 4 Kombinationsmöglichkeiten für die Basisvektoren immer die Rechnung so hinschreibe und vergleiche, sehe ich, dass es tatsächlich stimmt. Die Formwerte stimmen wirklich immer überein, egal ob ich F auf die Urbilder anwende oder G auf die Bilder. Kommt immer dasselbe raus. Und deswegen ist 4 eine Symmetrie, zusammen mit dem Lemma 11,19, was sagt, dass es reicht. Und jetzt habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Was habe ich mir denn da so aufgeschrieben? Ja, wir fangen mal an mit, sind denn jetzt die Vektorräume V und W isometrisch? Ich kann ja mal in die Tafel gehen und wir können das aufschreiben dazu. Verknüpfen. Ich lache nicht über sie, ich lache über den knatschenden Stuhl. Das ist sehr lustig. Aber es trifft meinen Kumpel.
Ich könnte auch sonst damit leben, wenn sie über mich lachen.
Sind Frauen wie isometrisch? Oder ist R Quadrat isometrisch zu sich selber bezüglich der Form F und G? Das ist ja die Frage, die ich hier stelle. Also einmal R Quadrat. Aha, wer nickt, muss auch was sagen. Erzähl mal.
Ich denke, es ist isometrisch, weil isometrisch heißt ja, wenn es eine direkte Isometrie ist und die Isometrie haben wir ja da schon und die ist auch direkt. Und deswegen.
Moment, wieso?
Ja, wenn man da mal gekonnt drauf schaut, dann.
Wer hätte gedacht, also jetzt mal im Ernst, als Sie hier saßen, so die ersten 1, 2, 3 Wochen und alles sehr überwältigt waren, wer hätte da gedacht, dass wir hier ein paar Monate später sitzen und sagen, ja, wenn man da jetzt mal gekonnt auf die Matrix guckt, dann sieht man doch, dass das primitiv ist. Aber genau so ist das jetzt. Ich habe Ihnen das doch gesagt. Ich habe Ihnen doch versprochen, dass Sie irgendwann hier sitzen und diese Sachen einfach sehen. Danke, genau so ist es. Wer guckt denn jetzt nochmal gekonnt auf die Matrix und erklärt uns, warum? Genau, die Matrix hat vollen Rang und dann ist sie invertierbar und dann ist die Abbildung dazu invertierbar. Bla bla bla. Okay. Sie sehen schon, langsam werden sie alle zu Vollprofis und können das einfach sehen. Gut. Ja, das heißt, die Isometrie, mit der wir da gerade gearbeitet haben, ist schon selber eine direktive Isometrie. Also gibt es eine, die beiden Räume sind isometrisch. Sehr schön. Noch irgendwelche Fragen dazu, zu diesem Beispiel? Und danke, ich freue mich. Ich finde toll, wenn wenn ich sehe, dass sie so Dinge verknüpfen und Sachen wirklich schnell sehen, da habe ich mal großen Spaß. Dann gehen wir weiter und widmen uns dem letzten kleinen Ausflug. Denn natürlich kann ich beim Thema Isometrien hier nicht rausgehen und ja?
Ich habe eine Frage zu dem Beispiel davor.
Ja, klar.
Wie kommen Sie auf f von b1, b2 bis 3 und dann das Delta runter steht, f von b2, b1 ist 0? Also in dem letzten Abschnitt? Wie kommst du da jeweils auf die Zahlen?
Okay, ich versuche mal das zu verstehen. Also b1, b2, ja. F von b1, b2, da gucke ich in die Gramsche Matrix von f. Und dann gucke ich in die erste Zeile und zweite Spalte, weil ja so die Matrizen organisiert sind, da steht eine 3. Wenn ich das umdrehe, B2, B1, dann gucke ich schräg gegenüber, da steht 0. Das ist einfach, wie man die Gramsche Matrix liest.
Aber
B1
haben wir doch gewählt als 1, 0 und B2 als 0, 1.
Ja, in der Gramschen Matrix steht doch jeweils drin, was der Wert ist, der rauskommt, wenn man die Basisvektoren in dieser Reihenfolge bei der Form einsetzt. Das hat nichts mit phi zu tun. Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen einer Abbildungsmatrix für phi, da haben wir gar nichts gemacht, die haben wir gar nicht hingeschrieben, können wir machen, wenn wir wollen, und dann sehen wir, was da los ist, und den Gramschen Matrizen für die Form. Also in der ersten Gramschen Matrix steht f von b1 mit sich selber ist 1, f von b1 mit b2 ist 3, f von b2 mit b1 ist 0, f von b2 mit sich selber ist 1. Für die Form G haben wir das gleiche bezüglich der Basis C-Hut, das ist die andere Matrix. Für Phi haben wir gar keine Matrix. Wenn wir wollen, können wir jetzt eine aufstellen, einfach um zu sehen, dass wir das auch können. Und dass es aber hier im Prinzip keine Rolle spielt, denn eigentlich muss ich ja immer nur die Bilder einmal einsetzen und dann wieder gucken, wo steht das? Steht das in der Gramschen Matrix oder muss ich da irgendwie noch was ausrechnen? Ist es Ihnen ein bisschen klarer? Möchte jemand die Abbildungsmatrix ausrechnen? Sehen Sie, das war vor ein paar Wochen auch noch anders. Da haben Sie bei jeder Gelegenheit gesagt, ja, ich will nochmal eben eine Abbildungsmatrix ausdrücken. Und jetzt, kann ich. Oder vielleicht auch nur, ist langweilig, wir wollen lieber was anderes machen. Noch andere Fragen zu dem Beispiel, wenn wir dabei sind? Jetzt, okay, Entschuldigung, jetzt verstehe ich, woher die Irritation, ja, danke. Durch Ihre Frage, die, glaube ich, was anderes sollte, ist mir klar geworden, warum Sie vielleicht irritiert sind. Moment, ich komme gleich zu Ihrer Frage zurück, aber ich möchte vorher jetzt doch die Abbildungsmatrix beschreiben. Wie heißt das Ding? Phi? Zum Beispiel Vektoren hätte, die keine Basisvektoren sind, müsste ich die erstmal als Linearkombination schreiben und dann da Werte einsetzen und BLF1 und BLF2 benutzen. Sonst habe ich keine Ahnung. Wenn das da nicht steht, dass irgendwas ein Standard-Skalarprodukt ist, dann ist es das auch nicht. Und hier kann es auch gar nicht sein, weil es ja gar nicht symmetrisch ist. So, also, ja, aber das sind alles gute Fragen nach dem Motto, was dürfen wir wissen, was da vielleicht nicht steht? Denn je weiter fortgeschritten wir sind, desto eher passiert es ja auch mal, dass wir Sachen einfach so hinnehmen und sagen, ja klar, das ist dieses Standardding, bla bla bla. Genauso wie ich jetzt manchmal vergesse, dazu zu sagen, dass irgendwas ein Homomorphismus sein soll. Aber klar ist, wenn ich eine Abbildungsmatrix hinschreibe, immer gemeint, dass es ein Homomorphismus sein soll. Solche Sachen denken wir jetzt automatisch mit. Umso wichtiger, dass wir dann zwischendurch mal gucken, Moment, habe ich das richtig verstanden, dass das so ist, oder ist es in Wirklichkeit allgemeiner? Und hier ist es allgemeiner, F und G sind durch diese Gramschen Matrizen gegeben und sind keine Standardskalarprodukte. Ist also komplizierter, als man denkt. Man hat diese beiden Räume, R² mit F, R² mit G. F und G sind durch Matrizen gegeben und man hat Phi und eine Abbildungsmatrix, die wir uns gerade nochmal klar gemacht haben. Und diese drei Sachen, die spielen jetzt plötzlich zusammen, wenn man sich fragt, ob irgendwas eine Isometrie ist. Konnte ich etwas die Verwirrung lichten? Ein klein wenig? Welche Fragen sind jetzt noch übrig geblieben? Moment, erst SC. Ist Ihre Frage inzwischen beantwortet?
Also jetzt, dass wir die Abbildungsmatrix haben und dann ist jetzt diese Matrix hat folgendes und deswegen ist
die richtig.
Früher hätten wir das nicht sehen.
Nee. Also ich hatte die ich wusste halt, ne? Und Sie vielleicht auch.
Sie das ja, weil viel gegeben ist durch die Standardbasisvektoren, muss man die einfach mal so anhören.
Genau, man sieht die. Danke, genau. Man sieht die Abbildungsmatrix halt, also wenn man so schnell ist mit Matrizen, und manche hier sind das, das weiß ich, dann sieht man die vor sich und sieht, dass die invertierbar ist. Aber genauso gibt es Leute, die eben nicht so gut in Matrizen denken oder nicht so schnell und die zum Beispiel viel schneller mit Abbildungsvorschriften argumentieren können. Das kann auch sein, dass jemand es so gesehen hat, dass die Abbildung objektiv ist. Aber es war, glaube ich, gut, das nochmal aufzudröseln, denn wenn da Matrizen stehen, die auch vollen Rang haben, dann könnte man ja auch denken, die sind gemeint. Aber nein. Die haben mit der Bijektivität von Phi nichts zu tun. Die sagen uns nur, dass die Formen F und G regulär sind. So, noch ein Frage.
So, diese ganzen Standardvektorräume, sage ich mal, auf alle sind doch bestimmt alle zueinander isometrisch, oder? Weil man findet doch bestimmt immer irgendeine Abbildung oder irgendwelche Formen, für die das gilt.
Kommt auf die Form an. Also isometrisch zu sein, bezieht sich ja auf konkrete Paare von Räumen mit Formen.
Ja.
Und wenn dann die eine Form so ganz standardmäßig und toll ist und die andere total seltsam, dann würde mich überraschen, wenn man dann da eine bijektive Isometrie findet. Ne? Also dann denkt man ja, da geht quasi was kaputt unterwegs. So eine strukturerhaltende Abbildung kann nicht etwas unterwegs, was kaputt geht, resultieren. Das wäre seltsam. In meiner Vorstellung jedenfalls. Ich weiß nicht, was Sie für Bilder im Kopf haben, aber ja, sehr gute Frage. So, Vorsicht. Es hängt total davon ab, was diese Formen machen und wie gutartig oder wie seltsam es ist. Weil wir dann jetzt zum nächsten Resultat kommen, ich freue mich ja schon die ganze Zeit drauf, mit Ihnen zusammen zu zeigen, dass irgendwas eine Gruppe ist. Das ist so ein Lemma, wo ich auch überlegt hatte, das als Übungsaufgabe zu machen. Und manchmal mache ich das auch, aber nein, diesmal zeigen wir das hier gemeinsam, denn dann zeigen wir nochmal schön, dass etwas eine Gruppe ist. Es geht diesmal darum, dass man einen Vektorraum V und eine Form F festhält und dass man sich die Isometrien anguckt von diesem Vektorraum mit der Form in sich selber bezüglich der gleichen Form. Das heißt, es ist der Spezialfall, dass der Raum und die Form gleich sind. Und wir spezialisieren das noch weiter, damit wir überhaupt eine Chance haben, auf eine Gruppe zu kommen. Wir nehmen jetzt nur Isometrien, die auch von vornherein bijektiv sind. Wir gucken uns also nur Elemente aus der GLV an. Und dann behaupte ich, ja gut, wenn man die jetzt hintereinander ausführt, dann kriegt man eine Gruppe. Ist also alles nicht so überraschend. Ich habe einen Spickzettel, weil ich nämlich noch ein Beispiel vorbereitet habe für das Ende. Da gucken wir gleich mal, ob wir das noch machen wollen oder ob das dann unser Einstieg wird am Donnerstag. Jedenfalls da drüben noch Platz. Oh, ich habe die ganze Zeit gefragt, schon mal das zu sehen. Das macht nichts. Ich laufe wieder zur Tafel. Sie haben mich ja gesehen. Also. Und außerdem, das ist ja auch gar nicht so wichtig. In Lemma 1121, ja. Sie müssen sich jetzt nochmal mit mir zusammen daran erinnern, was wir überhaupt zeigen müssen. Was ist da los? Wie machen wir es? Gruppenaxiome oder haben wir vielleicht irgendwelche Tricks? Ja, Vorschlag?
Ich hätte es gesagt, Mengenverfügung, Assoziation.
Genau, also einfach die Gruppenaxiome. Genau. Kann man machen? Muss man vielleicht nicht. Können wir uns Arbeit sparen? Also, dass wir das können, ist klar, ne? Wir können das machen, einfach weil wir es können. Wir wissen, was die Gruppenaxiome sind. Sehr gut, haben wir nochmal wiederholt. Können wir uns Arbeit sparen? Genau, welche große Gruppe könnte man denn benutzen? So was braucht man ja, sonst kann man das unter Gruppenkriterien nicht an. Ja? Entschuldigung, jemand möchte helfen?
Also alle bilinear von und wir betrachten und dann die Isometrien als Unterform von den bilinear.
Das funktioniert nicht, weil ja nicht alle Isometrien bijektiv sind. Und das heißt, man kriegt da nicht automatisch eine große Gruppe, mit der man arbeiten kann. Eine allgemeine Symmetrie muss ja erstmal nicht invertierbar sein, aber bei einer Gruppe braucht man das Invertierbares. Also noch ein Versuch, mit welcher großen Gruppe könnte man anfangen?
Mit dem Automorphismen, mit der dann ausgeübten Abbildungen.
Also GLV könnte man dann ausprobieren. Genau, könnte man machen. Ein Hinweis ist auch, dass die Elemente ja schon aus der GLV kommen. Sowas ist immer ein guter Indikator, dass man das Untergruppenkriterium benutzen kann. Und dann hat man so eine Idee, was könnte die große Gruppe sein. Wir benutzen also einfach GLV mit der Auseinandersetzung von Abbildungen als Verknüpfung. Und dann, genau, unter so einem Kriterium, da sparen wir ein bisschen ab.
Phi hoch Xi minus 1 Stern Xi.
Identität draufgeworfen und ist komisch aufgeschrieben. Und jetzt schreibe ich das um. Das hier ist ja einfach eine Durcheinanderausführung von Abbildung und das ist auch Durcheinanderausführung von Abbildung. Ich wende halt erst Phi an und dann dieses Gedöns. Das kann ich auch anders schreiben. Das mache ich so. V, Phi, Stern, Xi, plus 1 und darauf wende ich das Xi an. Da benutze ich das Assoziativgesetz für Abbildung. Das wir haben im GLV und Stern. Das gleiche mache ich bei E. Und da sieht man schon, dass alle Vektoren, die auf V0 senkrecht stehen, auf sich selbst abgebildet werden. So, und dann können Sie ja mal überlegen jetzt anschaulich, was würde das bedeuten, wenn es zum Beispiel r² wäre, wo wäre sowas wie eine Spiegelachse? Da kann man jetzt gucken, je nachdem was f ist, ist es dann also sehr anschaulich. Und am Anfang der nächsten Vorlesung möchte ich genau darauf eingehen, mit einem Beispiel, wo wir einmal relativ anschaulich sehen können, wie das im Konkreten aussieht. Okay, ich glaube, das ist ein guter Punkt.